Hallo ihr Lieben und willkommen zu Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Und ja, heute hört ihr den Titel nur mich sagen, denn unsere Betty reist gerade durch die Recherche ihrer neuesten Fälle. Und es wäre kein Fall bei Kohle, Currywurst und Mord, wenn Betty nicht durch die Fälle reiten würde. Oder dabei wäre, jemanden kennt, der jemanden kennt, die Mörder persönlich kennt oder selbst schon mal da war. Heute ist es so, dass wir ein neues Format versuchen. Und zwar wollen wir das so machen, dass wir quasi einmal im Monat vielleicht so eine Art Expertenfall machen und uns, wer möchte, dann verschiedene Gäste einladen. Also sollte sich an der Stelle jemand berufen fühlen, zu einem Fall was Wissen haben oder ja Familienmitglied von jemandem sein, Angehöriger, der kann sich gerne bei uns melden und den laden wir dann in unseren Podcast ein. Heute haben wir als Expertin Mali, die eigentlich unsere Cutterin ist und unser Logo entworfen hat. Aber da sie Ostasienwissenschaften studiert hat, hatte sie schon immer so ein Faible für die Kultur, die in unserem heutigen Fall vorkommen wird. Und deshalb ist sie heute mal unsere Expertin. Und das ist jetzt quasi so ein kleiner Versuch, um in unserem Podcast so ein gewisses Bonbon zu haben, was sich von den anderen abhebt. Ja, und herzlich willkommen, Mali.
Ja, halli, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch.
Ja, bin ein bisschen aufgeregt, ne? Bin das erste Mal in einem Podcast dabei. Bin gespannt, wie es läuft.
Wir sind ja eigentlich so eher im Ruhrgebiet. Hust, wenn wir nicht gerade Urlaubsspezial machen oder halt NRW. Aber ich glaube, du hast uns etwas mitgebracht, was nicht mal in diesem Land, nicht mal auf diesem Kontinent geschehen ist, richtig?
Ja, genau. Du hattest ja schon erwähnt, ich hatte Ostasienwissenschaften studiert, beziehungsweise um genauer zu sein, habe ich Japanologie studiert und Sinologie. Und das passt natürlich so gar nicht zum Ruhrgebiet. Aber ich finde diesen Fall persönlich sehr interessant. Diesen Fall, den ich halt mitgebracht habe, der hat halt nicht nur in Japan so großes Entsetzen ausgelöst, sondern tatsächlich auch weltweit. Ja, ist ein älterer Fall, über 40 Jahre ist er schon alt. Ereignete sich in den 1980er Jahren. Und es handelt sich um den Fall Junko Furuta. Kurze Info vorab. Es ist in Japan eigentlich üblich, erst den Nachnamen und dann den Vornamen zu nennen. Der Einfachheit halber habe ich es auf die westliche Variante geändert. Das heißt, ich nenne erst den Vor- und dann den Nachnamen. Und nochmal eine kurze Inhaltswarnung für diejenigen, die Probleme mit dem Thema Vergewaltigung und Gewalt gegenüber Frauen Schwierigkeiten haben, würde ich halt empfehlen, überspringt diese Folge. Gegebenenfalls könnt ihr das auch so machen, dass ihr das mit jemandem zusammenhört und dann halt Pausen macht, um darüber mal zu reden. Wer war denn Junko Furuta? Junko Furuta ist am 18. Januar 1971 in Misato geboren und lebt in einer Kleinstadt in der Präfektur Saitama. Sie stammt aus einer eher durchschnittlich japanischen Familie. Genaueres über die finanziellen Hintergründe sind allerdings jetzt nicht bekannt. Man geht aber davon aus, dass die eher so ein typisch mittelständiges Leben geführt haben. Die hatten halt jetzt nicht so einen besonderen Wohlstand, aber hatten auch keine finanziellen Probleme. Es ist das Jahr 1988. Junko ist 17 Jahre alt und ist zurzeit Oberstufenschülerin auf dem Gymnasium Yashio Minami in ihrer Heimatstadt Misato. Junko hat rehbraune Augen, ein schönes Lächeln mit geraden Zähnen, eine schlanke Figur und ein liebes und freundliches Gesicht. Ihre schwarzen, schulterlangen Haare trägt sie gerne offen, mal gelockt, mal glatt. Von ihrer Familie und von ihren Freunden wird sie als eine sehr fleißige und unauffällige Schülerin beschrieben. Obwohl sie eher schüchtern und introvertiert ist, hat sie dennoch einen kleinen, aber engen Freundeskreis. Junko wird von ihren Mitschülern sehr bewundert, allerdings mag sie diese Aufmerksamkeit nicht so gerne. Anstatt wie andere Jugendliche ihres Alters an den Wochenenden auf Partys oder in Karaoke-Bars zu gehen, bleibt Junko lieber zu Hause. Um ihre Familie finanziell zu unterstützen, jobbt sie neben der Schule in einem Konbini.
Was ist das? Ein Konbini?
Ein Kombini ist so eine Mischung aus Supermarkt mit Restaurants und wo man halt auch Geld abheben kann. Hat auch meistens eine Poststelle. Die gibt's quasi überall in Japan, also an jeder Ecke. Das Wort Kombini, also das haben die quasi in ihre Sprache übersetzt aus dem englischen Wort Convenience Store, also verkürzt Convenient.
Ist das bei uns wie so ein Real? Also quasi ist
Kann
ja.
man, ja, kann man sagen, vielleicht zu der damaligen Zeit so ein bisschen wie dieser Tante-Emma-Laden oder Krämer-Laden oder wie man die genannt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin ja, das ist eher so ein bisschen laienhaft. Junko ist glücklich mit ihrem Leben und schmiedet Pläne für die Zukunft. Sie möchte nach ihrem Schulabschluss bei einem Elektronikeinzelhändler anfangen, bei dem sie bereits eine Zusage erhalten hat. Doch leider wird sie diese Stelle nie antreten können. Wie schon erwähnt, ist Junko jemand, der Eindruck unter ihren Mitschülern hinterlässt. Gerade bei den Jungs ist sie sehr beliebt. Ja, ganz besonders ein junger Mann hat ein Auge auf sie geworfen. Sein Name ist Hiroshi Miyano.
Wer ist das jetzt genau?
Ja, das ist, der geht mit ihr auf die Schule. Da ist der Hiroshi Miyano ist damals 18 Jahre alt, gilt als ja eher ein unfreundlicher Typ und auch als gewalttätig.
Also der Bad Boy.
Damals vielleicht eher so, oh geil, Bad Boy, aber das war schon really bad. Ja, ne, er prahlt auch sogar, dass er Mitglied bei der Yakuza ist oder Verbindungen zu denen hat. Ja, also kurz erklärt, Yakuza, vielleicht nicht jedem ein Begriff, ist quasi das Äquivalent zu der italienischen Mafia, also die japanische Mafia quasi.
Was auch sonst?
Ja, der prahlt halt sehr viel damit rum, wahrscheinlich auch um seine Menschen, also die Menschen um ihn herum, ja, einzuschüchtern und halt für seine Zwecke zu manipulieren. Ja, er ist vom Aussehen her, dass man mal so ein Bild hat, was das für ein Typ war, eher so, ja, sehr gewöhnlicher Typ, also sehr gewöhnliches Erscheinungsbild für die japanische, ja, für das japanische, ja, wie sagt man das? Ja, für japanische Verhältnisse, so wollte ich das sagen, ja. Er hat kurze schwarze Haare, ist schlank und ja, er halt eher unauffällig, ne? Keine besonderen Merkmale, weder wirklich groß noch muskulös, nicht zu dick. Das ist eigentlich quasi so alles, was man über ihn so weiß, ne? Vom Aussehen her. Er ist halt auch Oberstufenschüler des Yashio-Minami-Gymnasiums, auf der auch Junko geht. Die hübsche Junko geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Im Herbst 1988 traut er sich. Na, was heißt trauen? Er ist ja, ne, er ist ja eigentlich jemand mit einem sehr selbstbewussten Auftreten. Also er fragt sie halt nach einem Date. Doch Junko lehnt halt sehr höflich ab. Sie kennt seine unfreundliche Art, beziehungsweise es ist ihr schon zu Ohren bekommen. Und dass er halt auch kriminell aufgefallen ist, ist ja auch kein offenes oder ein offenes Geheimnis. Also sie verabschiedet sich freundlich von ihm und ja, kehrt dann halt um. Aber anstatt wie, ich sag mal, jeder Jugendliche Mann vielleicht ein bisschen geknickt zu sein, zu sagen, auch schade, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten, dass das fast jeder ist, der einen Korb bekommen hat, der kennt das ja schon, ist es bei ihm anders. Also Hiroshi fühlt sich halt eher gedemütigt, denn vorher hat halt nie jemand Nein zu ihm gesagt. Gerade weil ja auch bekannt ist, dass er Verbindungen zu Yakuza hat und das war eigentlich schon eher mutig von der Junko zu sagen, ey, nee, möchte ich nicht. In ihm wächst daraufhin eine rasende Wut und er entschließt halt sich für diese Schmach an der, ja, eigentlich sehr höflichen, liebevollen Junko zu rächen. Aber er wartet auf den perfekten Moment. Ja, einige Zeit vergeht. Es ist jetzt der 25. November 1988. Hiroshi ist mit seinem Kumpel Shinji Minato, damals 16 Jahre alt. Ich finde es wichtig, kurz zu erwähnen, wie alt die sind, weil das ist später wichtig. Ja, ist er gegen Abend, so ab 20:30, ja, unterwegs, um auf Diebestour zu gehen. Das haben sie in der Vergangenheit auch schon zusammen gemacht und sie bestehen an diesem Abend einige junge Frauen. Und zufällig kommt ihnen Junko entgegen. Sie ist gerade auf dem Heimweg von ihrem Nebenjob mit dem Rad unterwegs. Sie bemerkt die beiden halt nicht. Sie freut sich schon auf einen ruhigen Abend mit ihrer Familie. Aber Hiroshi sieht jetzt die Gelegenheit. Er beauftragt Jinji, Junko vom Rad zu stoßen und daraufhin dann wegzurennen, damit er als Retter in der Not auftreten und sich ihr somit nähern kann. Ohne zu zögern stürzt Shinji los, tritt seitlich auf Junkos Rad ein und rennt davon. Junko, überrascht von einem heftigen Stoß, verliert dann das Gleichgewicht und fällt mitsamt ihrem Rad zu Boden. Aus dem Augenwinkel kann sie halt nur erkennen, dass jemand wegrennt, aber nicht wer es ist. Heldenhaft rennt Hiroshi nun auf sie zu und bietet ihr seine Hilfe an. Er überredet sie, dass er sie nach Hause begleitet. Noch etwas durcheinander und voller Angst nimmt Junko natürlich dankbar das Angebot an, nicht wissend, mit welchem Hintergedanken Hiroshi ihr seine Hilfe anbietet. Es ist dunkel, es sind nicht mehr viele Menschen unterwegs und nur noch die Straßenlaternen und herbeifahrende Autos leuchten den Weg. Noch verängstigt vertraut sie Hiroshi und ist dankbar dafür, dass sie nach diesem Vorfall nicht alleine unterwegs sein muss. Sie vergisst daher, dass er eigentlich einen kriminellen Hintergrund hat und ja, geht einfach mit ihm mit.
Oh, was für ein manipulatives, perfides Spiel, ne? Also.
Ja, ne? Und es wirkt halt irgendwie auch so, als wäre es nicht das erste Mal. Oder er hatte halt genügend Zeit, darüber nachzudenken. Das weiß ich halt
Ja,
nicht.
oder das ist so die
Also
Masche von den beiden Jungs, so mal du, mal ich, mal gucken, wen wir dann abschleppen.
ja, es ist halt tatsächlich so, dass deren primäre Opfer sind halt Frauen. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber so wirkt es auf jeden Fall, es nicht das erste Mal ist. Ne? Zumindest jetzt mit diesem, du machst jetzt das, damit ich als Held auftreten kann und damit ich das kriegen kann, was ich möchte. Wirkt zumindest so.
Ja, wie so ein eingespieltes Team.
Genau. Und dass der Shinji das halt einfach so gemacht hat, so, jo, klar, Chef, mache ich,
Kein
kein Problem.
Problem.
Ne? Und ja, wird gemacht. Nach einer Weile führt Hiroshi sie zu einem nahegelegenen Lagerhaus, wahrscheinlich unter dem Vorwand, dass sie halt eine Abkürzung nehmen. Ich habe gedacht bei der Recherche so, naja, die wird ja ihren Weg nach Hause kennen. Oder vielleicht hat er gesagt, ja, wenn wir hier durchgehen, dann sind wir, bist du sicher, da ist halt keiner. Ich habe keine Ahnung, finde ich ein bisschen komisch.
Ist sie aber auch nicht
Ja.
durcheinander so und denkt sich so, manchmal,
Ja.
wenn man sich dann unterhält und dann, ach, wir sind zu weit gelaufen, das könnte es ja auch sein.
Ja, ne, kann auch sein. Vielleicht ist sie wirklich total in Gedanken und versucht noch so zu verstehen, warum sie überhaupt vom Rad gestoßen wurde. Keine Ahnung. Oder hat vielleicht auch wirklich Angst. Vielleicht ist ihr doch bewusst mit ihm. Naja, wer weiß, ne? Aber weiß ich nicht, ob man dann nicht eher sagt, du, nee, ich will da nicht lang. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Plötzlich, im Schutze der Dunkelheit, überwältigt Hiroshi Junko. Er bedroht sie und erinnert sie daran, dass er ein Mitglied der Yakuza ist und dass er sie dann verschonen wird, wenn sie ihm widerstandslos folgt. Ab hier beginnt Junkos Martyrium. Er schleppt sie zur Straße und winkt ein Taxi heran. Dem Fahrer nennt er den Namen eines nahegelegenen Hotels in Adachi in Tokio. Das ist so ungefähr 20 bis 30 Minuten Autofahrt von da entfernt, wo die gerade sind.
Und das Fahrrad ist wo?
Das Fahrrad hat sie erst mitgenommen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, das Fahrrad hat sie wahrscheinlich, wird jetzt nicht genau beschrieben, aber ich gehe davon aus, dass sie es nicht da hat liegen lassen, wo sie gestürzt ist. Wahrscheinlich ist das Fahrrad noch am Lagerhaus. Also zu dem Fahrrad wird nicht viel mehr beschrieben. Im Hotel angekommen, mietet er ein Zimmer und dort vergewaltigt er die arme Junko das erste von vielen Malen. Nachdem er sie dann vergewaltigt hat, ruft er bei Shinji zu Hause an, wo sich der Rest seiner Kumpels befindet. Ich werde jetzt hier einmal die Namen nennen. Es ist einmal Joe Ogura, 17 Jahre alt, und Yasushi Watanabe, ebenfalls 17 Jahre. Er prahlt vor ihnen damit, was er mit Junko gemacht hat und dass er sie immer noch in dem Hotelzimmer festhält. Joe sagt ihm halt, ne, so ganz selbstverständlich, er soll halt gucken, dass er sie nicht, ja, aus den Augen lässt und dass sie sich treffen würden. Wahrscheinlich haben sie sich halt schon besprochen, was sie vorhaben mit ihr. Was meinst du? Was haben sie wohl vor?
Die haben bestimmt nicht vor, sie nett und freundlich nach Hause zu bringen, oder?
Nein.
Schön wär's.
Nee.
Ich will's nicht wissen.
Ja,
Oh.
jetzt hast du Pech. Du hast mich
Müssen wir
eingeladen,
durch.
ich lese
Ja.
es vor.
Jetzt müssen wir durch.
Ja, da musst du jetzt leider durch. Also, ich habe bei der Recherche musste ich da leider auch durch. Also diejenigen, die sich jetzt zwar bis hierhin ja getraut haben zuzuhören, ich jetzt aber doch am Überlegen sind, ich empfehle euch so die nächsten 6, 8 Minuten zu überspringen. In der Nacht vom 25. auf den 26. November bringt Hiroshi sie in einen Park in der Nähe des Hotels, wo sich die Jungs halt treffen.
Warte,
Ja.
Frage ist jetzt, die sind jetzt draußen. Sind denn da keine anderen Menschen, wo sie sagt, Hilfe und
Nee, nee, weil er hat ja ihr gedroht, ne? Er hat ja gesagt, pass mal auf, du machst jetzt das, was ich dir sage, sonst passiert noch Schlimmeres als das, was ich dir jetzt schon angetan habe. Ne? Und außerdem ist es noch sehr früh am Morgen, es sind nicht so viele Menschen unterwegs. Da werden nicht viele sein, wo sie hätte Hilfe rufen können.
Ja. Die Jungs warten halt auf die beiden und als Junko und Hiroshi dann da ankommen, wird sie natürlich nochmal bedroht, von wegen, pass mal auf, wir haben Verbindung zu der Yakuza und wenn du nicht das machst, was wir dir sagen, töten wir deine Familie. Und das ist dann der Grund, weswegen sie schweigt. Da sie sein Familienhaus als Treffpunkt nutzen, stimmt Shinji zu, dass Junko in einem Raum im zweiten Stock eingesperrt wird. Und dort erlebt sie die erste von vielen, vielen Gruppenvergewaltigungen.
Die sind jetzt zu viert,
Die
dritt.
sind jetzt gerade zu viert, also Hiroshi, Shinji, Yasushi und Jo. Am 27. November kontaktieren Junkos Eltern die Polizei und melden sie als vermisst. Über die Nachrichten im Fernsehen und im Radio informiert, zwingen sie Junko, ihre Eltern anzurufen, um weitere Ermittlungen zu verhindern. Also sie ruft insgesamt dreimal ihre Mutter an und sagt, sie soll sich halt keine Sorgen machen, sie ist weggelaufen, aber sie ist bei Freunden in Sicherheit.
Das erinnert mich an den Fall Frauke Liefs. Total.
Wo du das jetzt gerade sagst, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe richtig Gänsehaut jetzt gerade gekriegt.
Total.
Gruselig. Oh.
Den hat Betty ja
Uff.
gemacht, ja.
Ja. Oh Gott, ey.
Was sagt denn die Familie von Shinji zu allem?
Ja, also die haben das ganz ausgefuchst gemacht am Anfang. Damit halt seine Eltern und sein Bruder keinen Verdacht schöpfen, zwingen sie halt Junko, die Freundin von Shinji zu spielen.
Ja, geil.
Ja, also finde ich auch krass.
Also ein bisschen Empathie und dann siehst du doch, dass im Gesicht von jemandem Verliebtheit oder Angst des Grauens herrscht, oder?
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das dann aufgeflogen ist, in Anführungsstrichen aufgeflogen, also weil die Gruppe nämlich ziemlich schnell davon ablässt, als die dann gemerkt haben, okay, das zieht irgendwie nicht, aber die Familie sagt halt nichts, ne? Also die gehen nicht zur Polizei.
Was?
Ja, die sagen nichts. Die machen mit. Also die machen mit in dem Sinne, die lassen die Jungs machen. Die Eltern sagen halt später, ja, wir haben halt nicht eingegriffen, weil wir Angst vor denen hatten, auch vor unserem Sohn, weil der immer gewalttätig zu ihnen war.
Boah.
Ja? Und wenn du denkst, das war schon schlimm, das ist noch nicht alles. Es ist jetzt der 28. November. Junko wird von der Gruppe und ja, zwei weiteren Jungs, einer heißt Tetsu Nakamura und der andere Koichi Ihara.
Das heißt, es sind
Wie
jetzt
alt?
sechs.
Das sind jetzt sechs. Wie alt sie jetzt waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall waren sie minderjährig. Ja, die vergewaltigen sie dann alle zusammen. Jetzt ist es aber so, dass einer der Jungs, der Koichi, von der Gruppe dazu gezwungen wurde. Zumindest wird er später aussagen. Nach der Gruppenvergewaltigung rasiert Hiroshi Junkos Schamhaare und verbrennt ihren Genitalbereich mit einem Streichholz.
Warum?
Ich glaube, da ist kein Sinn dahinter, außer
Demütigung und
das
Schmerz.
ist eine Form, ich denke, es ist eine Form von Befriedigung.
Macht.
Ja, genau, es ist eine Form von, ich übe Macht aus, um mich damit gut zu fühlen. Das ist so meine Vermutung. Nach einer Woche wurde Junko bereits über 100 Mal von ihren Peinigern vergewaltigt und sexuell missbraucht. Sie darf sich mittlerweile keine oder nur wenig Kleidung anziehen. Nachts muss sie draußen in der Kälte, jetzt überleg mal, es ist November, Ende November, und muss draußen in der Kälte auf dem Balkon schlafen, mit wenig oder fast gar keiner Kleidung. Tagsüber wird sie über Stunden in einem Gefrierschrank eingesperrt. Am 9. Tag nach ihrer Entführung versucht Junko zu fliehen. Sie schafft es, zu einem Telefon zu rennen und die Nummer der Polizei zu wählen. Leider wird sie von Hiroshi überwältigt. Als die Polizei dann zurückruft, kann er sie abwimmeln, indem er behauptet, jetzt überleg mal, er behauptet dann, dass er sich verwählt hätte. Ich glaube, die japanische Notrufnummer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist aber auch dreistellig und ich glaube, es ist die gleiche wie bei uns. Weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich nochmal recherchieren. Als Strafe für ihren Fluchtversuch werden ihre Beine mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und sie dann halt angezündet. Aufgrund ihrer schlimmen Verletzung fängt dann Junko daraufhin an zu krampfen. Ich würde jetzt ab hier einen Cut machen, aus dem Grund, dass das dann sonst einfach ein
Lange.
sehr, sehr langer Fall ist und
glaube auch schwer zu verdauen ist.
Ja, ihr Lieben, also ihr seid jetzt am Ende unseres ersten Teils. Wir haben uns dazu entschieden, daraus einen Zweiteiler zu machen, weil, wie Mali schon gesagt hat, ist dieser Fall sehr schwer zu verdauen und vielleicht sollte man den in, ja, Etappen hören. Danke, dass ihr uns so weit zugehört habt und wir sagen dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.